Couch. Couch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Brüllaffen-Couch. Nach der epischen Folge 50 müssen wir weitermachen mit der 51. Auch wenn es eigentlich heißt, dass man auf dem Höhepunkt Schluss machen sollte. Wir haben uns dagegen entschieden. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist wieder kuschelig auf der Couch, denn heute sind wir nur zu dritt mit Spritti.
Hallo.
Und Knut.
Moin.
Ja. Wir haben unser Einjähriges verpasst. Ist uns ebenso aufgefallen, unser Apfelkern und mir. Aber es hat sich ungefähr mit der 50. Folge gedeckt, also passt das ja auch. Ist euch auch kalt?
Ja. Ziemlich.
Ist so unangenehm. Es ist seit 3 Tagen Dauerregen. Letzte Woche habe ich die Heizung wieder angestellt.
Tja, unsere Heizung funktioniert irgendwie nicht. Ziemlich blöd. Ich habe jetzt auf Winterbettwäsche gewechselt und nochmal oben drüber eine Wolldecke gepackt und Wollsocken zum Schlafen angezogen, Pyjama angezogen. Also ich friere einfach. Ist ja halt so ein Vorurteil, dass Frauen immer frieren. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Vorurteil. Tja.
Ja.
Aber ansonsten freue ich mich eigentlich auf den Herbst, weil das heißt, ganz viele schöne Äpfel und Kürbisse. So Erntezeit-Marmelade kochen mache ich ziemlich gerne. Überhaupt kochen mit dem ganzen Kram. So ein bisschen kuschelig zu Hause sitzen, Tee trinken, lesen. Quasi eine Ausrede haben, dass er nicht rausgeht.
Ja, mir ist es... Es könnte nur eine Spur wärmer sein. Das fände ich noch ganz angenehm. Er hat irgendwie so die Übergangszeit von zu unangenehm zu bäh irgendwie gefehlt. So das angenehme Zwischending.
Aha. Ja, ich finde es ziemlich blöd, dass es so früh dunkel wird. Das schränkt doch irgendwie schon ein. Da muss man ja mal besser planen und nicht ja, wie im Sommer sagen können, hey, es ist 9, ich gehe dann mal noch eine Runde skaten. Nee, ist einfach dunkel. Ist durch.
Ja, obwohl ich das morgens fast noch störender finde.
Ja, kommt man nicht so gut raus.
Ja.
Und die Igel fangen wieder an, die gelben Säcke zu fetzen.
Ich habe schon überlegt, so einen Lichtwecker zuzulegen. Mhm. Aber die sind so schweineteuer. Verhältnismäßig teuer. Die kosten so um die 150 Euro. Also die scheinbar guten. Das ist mir dann doch zu teuer zum Aufstehen. Hat auch keiner von euch oder so einen Lichtwecker?
Nö, ich habe so ein Teil, es macht Geräusche zu einer bestimmten Zeit, fertig.
Wir hatten die Dinger in meiner ersten Firma als Beleuchtung stehen. Okay, leicht zweckentfremdet, aber naja. Also sie bringen irgendwie zum Wachwerden schon was. Also du pennst nicht mehr so schnell ein, wenn du so direkt vor der Nase stehen hast. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich würde dafür auch nicht so viel Kohle ausgeben.
Ich habe mich dann für einen 10 € Radiowecker jetzt entschieden. Weil jetzt kann ich wieder zum Radio wach werden. Das finde ich angenehmer als dieses.
Ich lasse einfach den Nokia-Klumpen klingeln. Das kann er.
Ja, ich lasse mein iPhone ja auch klingeln. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich nur einen Wecker hätte. Ich habe ja sehr viele.
Wie? iPhone kann auch klingeln?
Ja.
Was das so für Features hat.
Ja, ja. Das Neue soll man sogar mit telefonieren können.
Ja, ich sagte es ja schon in der Pre-Show. Ich habe das erste iPhone 5 heute in freier Wildbahn gesehen.
Ja.
Und es war immer noch ein iPhone. Tja.
Naja.
Nichts weiter dazu. Aber es gibt es wirklich. Ich hab's wirklich gesehen. Und es war Martin. Und Dinger und überhaupt.
Naja, muss noch drauf warten. Hier, was ich hier letztens gelesen habe, ich bin ja nicht so mehr bei Twitter und sowas aktiv im Moment.
Ja, so. Ja.
Nicht so viel. Und da war ja letztens irgendwie so, keine Ahnung, Shitstorm, bla bla bla, wegen, wie heißt sie denn, die von den Piraten, die ein Buch geschrieben hat, Julia Schramm, irgendein Buch geschrieben und dann hat das irgendjemand hochgeladen und da konnte man sich's runterladen, kostenlos, bis der Verlag das hat sperren lassen. Und dann gab es ja so angeblichen Shitstorm von wegen Doppeldeutigkeit und falsche Moral oder was weiß ich. Und ich habe praktisch nur diese Reaktion auf diesen angeblichen Shitstorm mitbekommen und habe nur gedacht, was für ein Mist. Denn dieses Wort Shitstorm wird viel zu inflationär benutzt. Zumal auch dieser Shitstorm völlig unangebracht war, gab es einen schönen Artikel bei Niggemeier, wo der so ein bisschen aufklamüsert hat, dass da überhaupt nichts mit Doppelmoral ist. Und mir geht dieses Wort auf die Nerven und mir geht es auf die Nerven, wenn diese Internet-Community meint, dass irgendwas ein Shitstorm ist, nur weil fünf Leute sich unter einem Hashtag über irgendwas aufregen. Das ist
Naja,
irgendwie.
vor allem, wenn man von diesem Shitstorm überhaupt nichts mitkriegt. Also ich höre
Ja.
gerade tatsächlich das erste Mal davon. Also ein Shitstorm in meinen Augen ist dann langsam so in dem Bereich, was der FC Bayern mit seiner tollen 13. Mann oder 12. Mann, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall mit seiner tollen Aktion da geschafft hat, irgendwie über 4000 Kommentare in einer Stunde, die alle den FC Bayern niederflameten. Das kann man dann langsam Shitstorm nennen.
Ja, aber da weiß ich jetzt wieder nicht, wovon du sprichst, aber ich finde das halt so, das wird so inflationär benutzt und wirklich, wenn bei jedem bei irgendwas ein bisschen größeres Aufsehen ist. Und die nehmen sich auch alle viel zu wichtig. Also die meinen, oh, nur weil da jetzt ein paar Leute alle in meinem Twitter-Stream was schreiben, jetzt erreichen wir irgendwas oder es hat irgendeine Bedeutung.
Klar nehmen wir uns alle viel zu wichtig. Das so die Folge davon, dass man vielleicht so 24 Stunden täglich mit sich selbst abhängt.
Ja, mir ist es halt nur so beispielhaft aufgefallen, aber das gibt es ja öfters. Ich meine, wo sowas wirklich was gebracht hat oder wo das ja auch ein Shitstorm war mit den hier Zensursula damals, wo ja auch halt aus so einem kleinen Sturm im Internet das dann später bis auf die Straße ging, teilweise mit Protesten. Das war halt wirklich was, was auch Auswirkungen hatte, wo das auch größere Öffentlichkeit was mitbekommen hat und so. Aber jetzt, wenn irgendjemand irgendeinen kleinen Fehltritt macht und dann wird das so ausgewalzt, dann, oh, Shitstorm, oh, Streisand-Effekt oder sonst sowas. Mir wird das alles zu inflationär benutzt. Und die denken halt alle, das hätte so eine Bedeutung, also große. Also wie gesagt, das mit dieser Julia Schramm, hätte ich nicht Niggemeier in meinem Google Reader drin und hätte zufällig an dem Tag, wo Spiegel Online was drüber geschrieben hat, da auf die Seite geguckt, hätte ich da gar nichts von mitbekommen. Und ich bin ja jetzt nicht mal ein internetferner Mensch. Das Einzige, was ich halt nicht mache, ist im Moment Twitter. Das heißt, ansonsten wäre Twitter halt die einzige Möglichkeit gewesen, da was mitzubekommen.
Auch das nicht, weil ich lese zwischendurch Twitter, zwar nicht mehr so aktiv wie früher, aber ich lese es trotzdem immer wieder zwischendurch nach und es kam, wie gesagt, bei mir auch absolut nichts an.
Ja, gut, natürlich, da muss man auch den richtigen Leuten folgen und so, aber da gäbe es ja zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass eins, zwei sich vielleicht auch in irgendeiner Form darüber äußern, damit man sowas mitbekommt. Naja.
Nö, ich hab's auch nicht mitbekommen.
Ja.
Wollte ich nur mal so sagen.
Und ich finde es auch immer so albern, wenn alle dann in irgend sowas mit einstimmen, ohne sich mal selber genau zu informieren. Also, man bekommt mit, oh, bei Twitter hauen jetzt alle auf irgendjemand ein. Da muss ich jetzt auch mitmachen. Und irgendwann später, wenn überhaupt, wird sich mal angeschaut, ob das überhaupt berechtigt war oder nicht.
Naja, aber das ist ja nicht nur mit schlägt auf irgendwen ein, sondern es ist ja generell irgendwo. Irgendjemand regt sich über irgendwas auf. Hey, komm, lass uns mitmachen. Zum Beispiel ACTA. Wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Leute da alles Mögliche drüber dann erzählt haben und das ist so böse und es wird uns alle töten und vernichten und es wird unsere Welt ins Chaos stoßen. Dann haben sich mal ein paar Anwälte mit dem ganzen Text beschäftigt und schrieben dann einfach nur noch, ey, Leute, warum zum Teufel regt ihr euch eigentlich so auf? Habt ihr vorher eigentlich überhaupt mal drüber nachgedacht, was ihr da gerade von euch gibt? Das ist, glaube ich, mehr so diese Dynamik von, ich kann mich irgendwo zu äußern, also bin ich wichtig, also äußere ich mich dazu.
Ja. Also nicht, dass ich sage, dass es unbedingt falsch ist, sich zu irgendwas zu äußern, aber
Man sollte sich vorher informieren.
manchmal einfach die Klappe halten.
Genau, dieses schöne Zitat aus vor ewigen Zeiten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.
Ja, von Dieter Nuhr. Alles. Ja. Das wollte ich nur mal, wollte mal kurz einen Shitstorm über Shitstorm loswerden.
Ja, hätte Apple vielleicht auch mal machen sollen, einfach mal die Fresse halten.
Ja, das war ja auch ein Shitstorm.
Ich glaube nicht, dass das unser Shitstorm fällt. Das ist mehr so, wir gucken mal, wie viele Fehler wir finden und lästern sie einfach zu Tode.
Fröhliches Spotten.
Mein beliebtester Kommentar daraus war, dass also Apple will einfach nur, dass sich das Google Maps Team zu Tode lacht.
So kann man Konkurrenz auch loswerden, definitiv. Und legal wäre es auch.
Es ist halt, ich meine, war halt ein schöner Anlass für alle, die Apple nicht mögen, sich halt drüber lustig zu machen. Und natürlich war das auch ein Fehler, sich von Google zu lösen, ohne dass diese Maps vernünftig funktioniert. Ich meine, es kann mir niemand erzählen, dass die in ihren Testläufen das nicht selbst irgendwie festgestellt haben, dass, keine Ahnung, irgendein Bahnhof auf einmal im Fluss ist oder sowas. Also ich meine, für die, die es nicht mitbekommen haben, bis vor kurzem waren die Karten auf dem iPhone von Google Maps. Und dann haben die beide ihre Kooperation gelöst. Und Apple hat seine eigenen Maps gemacht, auf dem Rohmaterial von TomTom. Und das funktioniert halt jetzt nicht so. Seit vor ein paar Tagen das neue aktualisierte Betriebssystem für die Apple-Handys rausgekommen ist. Und da landet man halt falsch. Also es ist keine Ahnung, man sucht irgendeinen Standort und der ist halt 200 Meter nebendran oder sonst sowas. Also da gibt es halt jede Menge Sammlungen im Internet.
Ja, da gibt es sogar schon einen eigenen Tumblr-Blog dazu, die Amazing iOS 6 Maps. Und da sieht man, dass die Brücken völlig schief sind oder da werden irgendwelche Einkaufscenter gezeigt und davon wird allein der Apple Store auf der Karte verzeichnet, was Spotty sagte, Dinge völlig weg oder einfach leere Streifen. Beliebt ist halt auch der Vergleich Google Maps versus Apple Maps und dementsprechend die Witze dazu.
Aber man kann nicht mal behaupten, Apple hat es jetzt zu seinen Gunsten ausgelegt, indem nur der Apple Store gezeigt wird. Irgendwo haben sie da in den USA einen Apple Store, der ist völlig falsch eingezeichnet. Den haben sie irgendwie komplett über die Kreuzung weggeschmissen, über eine riesige Kreuzung.
Ist halt ein schöner Anlass dann, um halt auf Apple rumzuhacken und natürlich ist es auch bescheuert, weil ich habe diese Karten schon häufiger benutzt. Einfach, wenn ich irgendwo bin und gucke, keine Ahnung, ich weiß, ich musste jetzt irgendwo einkaufen und gucke dann, was ist näher dran, meinem Standort oder sowas. Sowas finde ich halt unheimlich praktisch, aber wenn du dich nicht auf die Karten zumindest grob verlassen kannst, ist es halt schon ein kleines Armutszeugnis.
Naja, die schönste Offline-Werbung dazu war eigentlich irgendwie irgendwie so ein Touristenpunkt und unten drunter eine Handschrift geschrieben, für iOS 6 Nutzer gibt es hier übrigens auch Karten in gedruckter Form.
Ja, stimmt. Hier Karten gibt es im Touristeninformationszentrum und sowas, ja.
Das habe ich auch gesehen. Du sagst, du nutzt das schon, also schließe ich daraus, du hast iOS 6? Spritti?
Nein, ich meine allgemein die Karten an und für sich.
Ah,
Also
okay.
auch vorher die mit Google Maps. Ich habe sie jetzt noch nicht benutzt, seit ich iOS 6 drauf habe. Weil es halt noch nicht notwendig war.
Jetzt die Lästerei über Apple Maps. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, über das neue iPhone wird relativ viel, nein, nicht gelästert, aber gemeckert, die Sache mit den Kratzern, Scuffgate, Box,
Ja.
neu aus der Box und schon sind Kratzer dran. Oder die Sache mit den Apps, die für die alten iPhones im kleineren Format gebastelt wurden und jetzt zu schwarzen Rändern führen. Weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich es auch bei den vorherigen Modellen der iPhones einfach nicht mitbekommen, aber
Ich
irgendwie
meine,
kommt es mir so vor, zu suchen jetzt alle verkrampft nach irgendwelchen Fehlern.
das ist aber auch schon bei den vorherigen so gewesen. Da gab es immer so angebliche Aufreger, keine Ahnung. Ich hatte noch kein Problem damit. Und das ist halt auch ja mittlerweile das Problem. Irgendeiner hat einen vermeintlichen Schaden oder sowas, macht ein Bild davon und dann sagen ein paar 20, 30 Leute, ja, bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Das sieht man aber halt nicht in der Verhältnismäßigkeit. Erstmal weiß man nicht, ob das überhaupt stimmt oder dann vielleicht doch nur ein Einzelfall ist. Aber es bekommt dann halt Aufsehen, weil jeder darüber berichten will und alles Mögliche dann aufgreift. Keine Ahnung. Also kann durchaus sein, aber ich kann es nicht einordnen, dann inwieweit das wirklich so ist. Aber ich meine, man sieht ja, das ist ja ein riesiger Erfolg, wenn man die Meldungen dann mitbekommt von Apple, was sie da alles an Geräten verkauft haben, besser als der Vorgänger. Und ich meine, klar, dadurch, dass das Handy jetzt größer ist, müssen sich halt einige Apps danach anpassen. Nur wenn jetzt an der Seite schwarze Ränder sind, dann hat es ja immer noch die Größe, wie es vorher auch war. Da finde ich jetzt, sehe ich jetzt nicht so das Problem. Das wird dann früher
Ah.
oder später angepasst.
Ich glaube, das ist genau wie mit den schon vorher angesprochenen Shitstorms. Es wird einfach durchs Internet viel stärker dargestellt. Wenn 10 von, wie war das, über 5 Millionen Käufern in den ersten 3 oder 4 Tagen irgendein Problem feststellen, dann wird das natürlich im Internet breitgetreten wie nichts. Und es kommt einem so vor, als hätte jedes zweite Telefon das.
Und dann wird halt auch immer so ein Gate draus gemacht. Was steht dann? Was weiß ich? Rahmengate und Bildergate und Kartengate. Und wer halt alles
Lightgate.
auf. Ja. Das finde ich halt so albern und übertrieben. Das ist halt so ein bisschen so wie Panikmache, ohne mal ein bisschen abzuwarten, bis man genauere Zahlen hat. Also, das kann ja durchaus sein, dass es wirklich vielleicht irgendein Problem gibt, aber es hat jetzt erst so ein kleiner Anteil, die Geräte oder die alle richtigen Augenschein benommen. Das weiß ich nicht. Ich nehme so Kram dann nicht ernst.
Zum Thema Augenschein. Ich finde es ja auch krass, dass am ersten Tag so viele das Gerät einfach quasi blind gekauft haben, direkt zur Neuerscheinung, ohne wirklich zu wissen, ist es denn jetzt so toll? Welche Testberichte gibt es? Keine. Oder kaum welche. So Vorab-Einschätzung. Und dann gibt man solche Mengen Geld, also ab, wie war das, 679 oder so Euro aus. Und kauft quasi die Katze im Sack. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Klar, Apple hat da den Ruf, dass es halt total toll ist und mich verspricht man sich auch einiges, aber trotzdem weiß ich nicht. Würde ich glaube ich nicht machen.
Bekommen das halt wie kaum eine andere Firma einhalten, unheimlichen Hype zu generieren. Ich meine, wer bekommt es noch großartig hin, dass sich die Leute da schon tags vorher kampieren, anzustellen, um so ein Gerät zu bekommen?
Zwei
Das
Tage.
ist vielleicht Harry Potter und wenn es in Japan eine neue PlayStation gibt. Und das war's dann aber auch.
Tokyo Hotel, bei den Konzerten. Okay, das
Ja,
war
aber
schon lange
langsam
her.
wahrscheinlich auch nicht mehr.
Der neue Twilight-Film. Sind die durch? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Falsche Zielgruppe.
Ja, die ersten Fotos auf Instagram habe ich bei uns hier in Hamburg tatsächlich gesehen, dass 2 Tage vorher schon Leute vorm Apple Store kampierten.
Ich meine, da wird halt wirklich ein unheimlicher Hype drum gemacht und alle möglichen Medien berichten da vorher drüber und das wird immer mehr in den letzten Jahren und das, ich finde das einfach übertrieben. So wichtig ist das nicht. Die springen halt alle auf den Zug auf und dadurch macht sich das alles selbst wieder größer, weil jeder drüber berichtet, muss auch jeder drüber berichten, dass jeder drüber berichtet und so weiter und so fort. Und das haben die halt unheimlich gut hinbekommen, Apple. Und das wird auch erstmal, bis sie sich einen riesengroßen Klops leisten, auch erstmal die nächste Zeit so bleiben. Und Ich finde das halt übertrieben. Ich glaube, um Teufel tun, mich da irgendwo zu kampieren für ein Handy. Ich meine, jetzt muss ich halt 3-4 Wochen warten, ja und? Dadurch wird mein altes auch nicht total direkt auf Anhieb schlechter.
Aber ganz ehrlich, den Riesenklaps werden die meisten wahrscheinlich überhaupt nicht mitkriegen. Weil irgendwie, es gab fürs iPhone 4 gab es das Antenna-Gate, was schon so gigantische Ausmaße annahm. Das hat dann im Endeffekt keinen mehr interessiert. Jetzt gibt es die Kratzer, ja, mein Gott.
Ja, aber mit Antenna-Gate, ich habe ja ein iPhone 4, ich hatte da keine Probleme.
Ja, ich habe auch ein iPhone von 4 hier liegen. Gut, ich nutze es nur für Voice-over-IP-Telefonate, weil ansonsten habe ich meinen Galaxy Nexus. Aber, ja, keine Ahnung.
Ich habe mich ja auch gefragt, ja, was sollen da jetzt sein? Ich hatte da keine Probleme mit. Das war ja auch sowas, was relativ schnell aufgekommen ist. Ach. Keine Ahnung. Ja, man hat aber, was Abkern eben gesagt hat, es gibt halt da gerade bei Apple große Anzahl von Fanboys. Ich meine, das ist mir schon sehr suspekt, dass es da so Fanclubs gibt, aber gibt es hier wirklich Fanclubs von Apple? Das finde ich alles sehr merkwürdig. Komische Leute. Und die werden da, ganz egal was da rauskommt, die werden es auch auf Teufel komm raus dann verteidigen, wenn da mal Mist dabei war. Und der Rest verlässt sich halt drauf, dass da kein großer Klops kommt. Also ich gehöre ja auch zu denen, ich habe es ja am Tag dann, nachdem man es vorbestellen konnte, vorbestellt. Und da habe ich auch noch nicht so viel gehört. Ich habe mich einfach mal drauf verlassen, dass das zumindest die Qualität vom Vorvorgänger beibehält. Und ja, das habe ich früher aber auch so gemacht bei Nokia. Also als ich dauernd ständig ein Nokia-Handy hatte, bis halt zum Punkt, wo ich dann enttäuscht war bei Nokia und dann bin ich halt gewechselt.
Ich muss aber sagen, das mache ich auch bei Android-Geräten. Also ich kaufe ja generell, seit ich einmal eins davon hatte, nur noch die Nexus-Serie, also die von Google direkt kommt. Und ich muss sagen, bisher war ich mit den Geräten halt auch top zufrieden. Warum sollte ich dann darauf warten, dass irgendwer die großartig testet? Dann kann ich es mir auch direkt kaufen.
Deswegen, natürlich, das ist halt auch ein großer Vertrauensbeweis, gerade bei Apple da so einen Haufen Geld rauszuschmeißen, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich hatte in dem Punkt halt jetzt noch keinen Grund, denen da zu misstrauen.
Ja. Weiß nicht. Es ist irgendwie schon sehr polarisierend. Entweder Fanboy oder nicht, oder ist komplett egal. Man hat dann nie was davon gehört. Ich überlege gerade, bei welcher anderen Sache das noch so extrem ist, aber.
Autos.
Autos? Meinst du?
Den ganzen Auto-Fanclubs und sowas. Wenn der Opel-Fanclub auf den VW-Fanclub trifft und so. Klar. Da gibt es auch diese völlig eigene Welt mit diesen ganzen Fanboys und Gegnern und sonst sowas. Ist nicht meine Welt. Ich kann nicht sagen, wie groß das ist, aber da gibt es das ja auf jeden Fall auch. Ich meine, wenn es Apple-Fanclubs gibt, so gibt es ja dann auch Opel-Fanclubs oder VW-Fanclubs. Das ist genauso
unverständlich. Guck dir alleine die normalen Menschen in Anführungszeichen an. Die BMW-Fahrer haten gegen die Mercedes-Fahrer haten gegen die BMW-Fahrer. Was soll denn der ganze Mist?
Die haten.
Ja, du wirst teilweise richtig niedergeflamed, wenn du sagst, also wenn du gegenüber einem BMW-Fahrer erwähnst, dass die C-Klasse von Mercedes ja auch gar nicht schlecht ist.
Ich glaube, das ist einfach nicht so präsent in meinem Bewusstsein wie die Sache Apple versus Android oder so. Was die BMW-Fahrer da treiben, keine Ahnung.
Hat halt nicht jeder ein BMW oder ein Mercedes, da ist dann irgendein Apple-Gerät doch noch ein bisschen günstiger.
Meinst du?
Noch, ja.
Bei entsprechender Sonderausstattung? Tja.
Ja, was auch mal teurer wird, Kinokarten.
Ja, dann ärgert man sich, wenn es das Geld nicht wert war. Ich habe mich übrigens nicht geärgert. Ich war in hier dem neuen Bourne-Film. Der erste ohne Matt Damon. Und ich mag Matt Damon. Also ich bin kein Matt Damon-Hater und mache auch bei dem Flame nicht mit. Aber der hatte vorerst keine Lust mehr. Und deswegen gab es jetzt im vierten Teil The Bourne Legacy oder das Bourne Vermächtnis mit Jeremy Renner, einem neuen Hauptdarsteller. Und Jeremy Renner ist hier im Moment eh gut im Geschäft. Er war ja schon in Avengers dabei, Mission Impossible, The Hurt Locker. Also in letzter Zeit kennt man den schon. Und The Bourne Legacy spielt nicht nach dem dritten Teil, sondern spielt parallel zum dritten Teil. Also es gibt ein paar Leute, die auch im dritten Teil auftauchen, die jetzt auch im vierten auftauchen. Und in so Hintergrundgesprächen bekommt man dann gerade mit, was jetzt im dritten Teil passiert, während wir das Bild vom vierten Teil sehen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also
Ansonsten wäre es, glaube ich, auch mit dem anderen Hauptdarsteller relativ schwer umzusetzen, weil wenn man den Hauptdarsteller über mehrere Filme gesehen hat, das wäre ja irgendwie, keine Ahnung, als ob man Harry Potter Teile 1 bis 6 guckt und in 7 und 8 mal eben kurz den Potter-Darsteller tauscht.
naja, es wäre irgendwie so ein kleiner Reboot gewesen, oder beziehungsweise wie man es ja jetzt auch gemacht hat. Es gab ja diese Gruppe von Agenten, zu der halt auch Jason Bourne gehört hat. Und da gab es ja einige von. Und da ist jetzt halt Jeremy Renner ein anderer aus dieser Reihe von diesen Agenten. Das heißt, man hätte das halt so weitererzählen können, während halt ne, Jason Bourne seine Geschichte ist aufgeklärt und das ist jetzt mit einem anderen von denen passiert. Ist dann halt ein bisschen merkwürdig mit dem Bourne im Titel, aber wenn man dann den nächsten Teil vielleicht anders umbenannt. Ist auch, man hat das auch alles so gemacht, dass theoretisch in dem zukünftigen Teil Matt Damon wieder zurückkommen könnte. Also die Geschichte war ja nicht abgeschlossen, das war ein offenes Ende damals, der dritte Teil. Und das ändert sich jetzt auch durch den vierten Teil nicht, also der könnte durchaus weitergehen. Ich kann dir mal kurz erzählen, um was es geht. Also wie gesagt, das spielt parallel davon, während Jason Bourne gegen diese staatlichen Organe kämpft, gibt es hier noch mehrere Agenten, die so ein bisschen hochgezüchtet wurden, wie Jason Bourne. Und da gehört Jeremy Renner auch dazu. Und nachdem Matt Damon da ein bisschen durchgedreht ist, schließt man halt die anderen Agenten aus der Welt zu schaffen, damit es nicht noch so ein Problem gibt. Und das funktioniert auch ganz gut, außer bei Jeremy Renner, der ein bisschen schlauer ist als die anderen und danach gejagt wird und gleichzeitig er selbst auf der Jagd ist nach diesen Pillen, die die da einschmeißen müssen, um ihre tollen Fähigkeiten zu haben. Und er arbeitet dann natürlich mit einer Frau zusammen, mit Rachel Weisz, also gespielt von Rachel Weisz. Das ist eine Doktorin, die sich vorher um diese Agenten gekümmert hat. Und dann jagen die halt mal kreuz und quer durch die Welt Richtung Asien auf der Suche nach den Tabletten und auf der Flucht davor, umgebracht zu werden. Das ist ganz unterhaltsam, aber mir hat irgendwie so der Reiz gefehlt, den die Bourne-Teile vorher hatten.
Ich finde, das klingt schon nach viel zu vielen Fortsetzungen. Ich habe den Film natürlich nicht gesehen. Ich kenne die vorhergehenden Filme nicht. Ich habe erst mal gerade gegoogelt, wie mit dem überhaupt aussieht. Ja, ich bin hier unterqualifiziert. Ich weiß das doch, was Filme angeht. Klingt jetzt mittelmäßig spannend.
Naja, man könnte
So, um
schon
ehrlich
sagen,
zu sein.
die ersten drei Bourne-Teile sind schon ziemlich gut. Das ist so, ja, der moderne James Bond so ungefähr. Und das hat das auch ganz gut gemacht. Und damit war es aber eigentlich auch ganz gut zu Ende, eigentlich mit den drei Teilen. Dass sie das jetzt auf Zwang unbedingt noch weitermachen.
Naja, irgendwie die ersten drei Teile waren für mich schon eher so nach dem Motto, muss man jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben, kann man sich auch durchaus auf DVD kaufen. Und was du jetzt erzählst, würde ich bei dem dann sogar für mich sagen, sollte man nicht im Kino gucken, weil, keine Ahnung, verschwendet die Karte, sondern sollte man dann lieber irgendwie auf DVD kaufen, Schrägstrich leihen.
Ich meine, es ist schick gemacht und sieht ganz gut aus und aber es hat mich nicht so ergriffen oder mitgenommen. Und ich fand die ersten Teile ganz gut. Ich finde, die konnte man auch durchaus im Kino sehen, wenn einem nicht schlecht geworden ist durch die vielen Schnitte und Wackelkamera. Aber der vierte jetzt. Also, ich kann kein schlechtes Urteil drüber fällen. So schlecht ist er nicht, aber das ist halt so ein Durchschnittsfilm. Das ist so ein Film, wo es sich eigentlich nicht unbedingt lohnt, dafür ins Kino zu gehen. So. Man ärgert sich nicht danach, wenn man gesehen hat, aber man sagt sich auch nicht, boah, den muss ich unbedingt gleich nochmal sehen, wenn er auf DVD rauskommt.
Wie viele Bananen gibst du?
Das ist ja schon notiert. 5,5. Also, wie gesagt, halt so Mittelmaß, Tendenz positiv. Ich ärgere mich nicht drüber, aber das ist jetzt wirklich kein Highlight gewesen.
Klingt nicht nach Werbung für den Film. Worauf ich jetzt nochmal mich beziehen würde, Wackelkamera. Es gibt ja immer auch Hollywood-Oscars für die beste Kameraführung. Ich finde, wenn man das mal mitkriegt, dann kriegen das immer unmögliche Führungen, wo sie irgendwie wackeln, um dann Spannung reinzubringen und Bewegung. Und es ist so aufregend. Und Filme mit irgendeiner völlig alles gut darstellenden, ruhigen, langsamen, nicht unbedingt auffälligen Kameraführung gehen meistens leer aus. Zu gut und zu unauffällig, finde ich sehr seltsam.
Ja. Aber es ist dann doch nicht künstlerisch wertvoll.
Ja, alles, was nicht auffällig ist, ergo Standardwahrnehmung stört, ist nicht künstlerisch wertvoll. Ja?
Naja, also ich mag Filme mit ruhigen Kameras, weil, gut, mir wird zwar nicht schlecht, aber ich denke mir dann immer, was für ein Vollidiot hat diese Kameraführung teilgenommen.
Ja, sehe ich exakt genauso. Und dann frage ich mich, warum die mit dem Gehetzen hin und her gewackelt, weil halt so schön künstlerisch wertvoll irgendwelche Preise dafür bekommen.
Naja, gibt halt schon auch tolle Sachen, so keine Ahnung. Ich glaube, Michael Ballhaus ist das, der den nach ihm benannten Trick da irgendwie hat, wo die Kamera einmal in einem Schnitt um den Hauptakteur rumfährt oder so. Ich meine, es ist Ballhaus. Und wo die dann wirklich mit den Kamerafahrten das auch toll hinbekommen. Nur ich finde halt jetzt, so in der Neuzeit, je nach Genre ähneln sich die Filme auch. Da ist halt keine große Innovation, keine große neue Idee oder mal Sachen mit einer längeren Kamerafahrt aufgenommen, sondern wird unheimlich viel geschnitten und Perspektivwechsel und bei jeder Verfolgungsjagd muss die Kamera wackeln, obwohl wenn man jetzt persönlich rennt oder so, wackelt das ja nicht. Das wird ja irgendwie im Kopf ausgeglichen. Von daher ist es ja ein bisschen albern, aber und das ähnelt sich heute alles so sehr und
ja, was das Rennen angeht, finde ich, wenn ich mich recht erinnere, die Kameraflow von Black Hawk Down recht gut. Das ist halt wirklich, die Kamera wackelt so ein bisschen, wenn derjenige Akteur gerade rennt, aber ist ansonsten recht ruhig gehalten.
Ja, aber dafür ist der Film halt nicht so doll.
Wo mir die Sache mit der Kameraführung zum letzten Mal wirklich aufgefallen ist, ist der Film zu den Tributen von Panem. Das hat so verdammt gewackelt, es hat irgendwann einfach nur noch gestört.
Das ist mir das gar nicht so störend aufgefallen.
Hm. Ja,
aber man muss sich halt wirklich mal den ersten oder zweiten Bourne-Teil anschauen, dass es irgend so eine Verfolgungsjagd über die Dächer und so gibt. Und ständig hast du so Schnitt, Gegenschnitt und Sprung und Wackel und das ist schon anstrengend. Also das war da damals halt relativ neu oder innovativ. Und dann haben wir es halt alle kopiert und dann war es auch so ein bisschen nervig.
Naja. Tja.
Wie ist die Kameraführung im neuen Resident Evil?
Naja. Ist halt so, wie er immer ist. Also unheimlich viel Slow Motion. Ich glaube, wenn man die ganzen Zeitlupen aus dem Film rausnehmen würde und sie normal abspielen würde, dann wäre der Film ungefähr 50 Minuten lang oder so.
Okay.
Das ist halt dieser Paul W.S. Anderson-Style, wie er das auch schon in den vorherigen Teilen hatte. Der hat ja, glaube ich, ja, der hat alle Resident Evil gedreht. Nee, nicht alle. Aber zumindest war er an allen irgendwie beteiligt. Da hast du halt diese Zeitlupen-Szenen drin und um diese Effekte da toll zu machen und ja, der Film ist ich weiß nicht. Habt ihr Resident Evil irgendwie mal gesehen, irgendeinen von denen? 5 Stück?
Ich hab, glaube ich, alle gesehen.
Ich hab Teil 1 gesehen. Ich kenne einen Film. Sogar relativ kürzlich. Ja, war gut. Attraktiv daran war, es sind ein Zombie-Film.
Ja.
Ich mag Zombies.
Ich meine, das ist Trash. Aber ich finde, das ist extrem unterhaltsamer Trash. Ich habe mir vor kurzem noch mal die ersten 4 Teile angeschaut, bevor ich in den 5. im Kino gegangen bin. Und die Handlung ist sowas von egal. Ich blick da teilweise auch nicht durch. Dazu kommt ja auch, dass, ich weiß gar nicht, wo das losging, entweder in 3 oder ersten 4, dass ja von Mila Jovovich es sehr viele Clones gibt. Weswegen es dann auch egal ist, wenn sie stirbt, weil dann kommt halt gleich die nächste, so ungefähr. Und im 5. Teil wird das jetzt auf die Spitze getrieben. Das ist kein so großer Spoiler. Im 5. Teil hat nun halt, tauchen wieder Leute auf, die in den ersten 2-3 Filmen schon mal da waren und da gestorben sind. Zum Beispiel taucht wieder Michelle Rodriguez auf, die im ersten Teil gestorben ist.
Ja, hey, an die erinnere ich mich.
Genau.
Ich bin schwer begeistert, ich kenne Film. Oh.
Die kommt jetzt zum Beispiel mehrfach wieder vor. Naja. Die Handlung ist natürlich total banal. Ich versuche, die mal grob zusammenzufassen. Obwohl, was unheimlich geil gemacht ist, auch von der Kameraart oder von der Idee her, Teil 4 endete damit, dass die letzte Szene von Teil 4 spielte auf so einem riesigen Tanker, wo Flüchtlinge drauf waren und unsere Heldin Mila Jovovich, aka Alice. Und dann kamen so eine Art Hubschrauberflugzeuge, haben da drauf geschossen und das war's. Und der Film endet quasi mit der letzten Szene vom vorherigen Film, aber rückwärts. Das heißt, man sieht Mila Jovovich im Wasser treiben und dann kommt sie langsam aus dem Wasser raus, auf das Schiff da drauf und die Kugeln fliegen wieder aus dem Körper raus und sowas. Also man hat da so für 4-5 Minuten die erste Szene quasi so rückwärts wieder gemacht. Das war eigentlich sehr cool. Dann ist Schwarzblende und sie wird wieder in irgendeinem Raum wach und man kapiert nicht warum. Und es ist eigentlich auch völlig egal, dass man nicht kapiert warum. Dann ist vielleicht die eine tot und es gibt noch mehrere davon. Es ist egal. Das finde ich das Schöne bei Resident Evil. Das ist so sinnlos und da ist keine Logik drin und nichts. Und normalerweise stört mich sowas, aber da stört es mich überhaupt nicht. Ich finde es total unterhaltsam, Trash. Die Handlung ist dann im Prinzip, dass es eine unterirdische Forschungsstation gibt, ähnlich wie im ersten Teil. Nur ist es praktisch so eine Art Erprobung, irgendwo, ich glaube, in Russland unterm Eis, wo sie unterschiedliche Städte nachgebaut haben in riesigen Hallen. Tokio, Moskau, Berlin. Aber ich glaube, Berlin bekommt man nicht zu sehen, um da ihren komischen Virus Leuten zu präsentieren und zu verkaufen. Ist ja auch
der
egal.
Der T-Virus? Heißt der T-Virus?
Weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt diese das kleine rote Mädchen wieder, die rote Königin aus dem ersten Teil, auch wieder vor. Dann geht es darum, halt das da unten zu zerstören und irgendwie an die Oberfläche zu kommen und zur Unterstützung von Alice oder Mila Jovovich kommen noch welche von oben runter und man weiß, am Ende werden eh nur 203 Leute überleben. Und wird halt da unten rumgeballert und keine Ahnung. bringt die eigentliche Handlung überhaupt nicht voran, ist völlig egal und total unterhaltsam. Also ich finde, ich mag Resident Evil, das ist so trashig, aber so schöner Trash. Das ist völlig egal. Und da darf man auch nicht mitdenken, weil sonst wird man sich, glaube ich, total aufregen. Aber
einmal kurz denken könntest du ja. Wie viele Bananen würdest du dem Ganzen denn geben?
Ich glaube 6,5, weil ich halt schon objektiv sagen muss, eigentlich ist der nicht so gut. Der sieht toll aus, natürlich die 3D-Effekte sind auch relativ gut, vor allen Dingen verglichen, was man sonst an 3D bekommt. Aber wie gesagt, da sind so Logiklöcher drin und ist halt so egal. Ich meine, wenn die Prämisse von der Filmreihe ist, dass deine Hauptheldin geklont wird, und dann ist es halt völlig egal, ob die überlebt oder nicht, weil du weißt, gibt es halt wieder den nächsten Teil, wo irgendein Klon mit den Erinnerungen von der wieder auftaucht. Und das heißt, man muss keine Angst um die haben. Und den Rest der Leute hat man eigentlich auch keine Angst, weil man weiß, der Großteil stirbt eh. Und sie wachsen einem nicht so ans Herz, dass man denkt, oh, die müssen unbedingt durchkommen. Und wie man seit dem Teil mitbekommt, ist es ja auch wiederum egal, da tauchen halt auch wieder welche auf, die früher irgendwann mal gestorben sind, von den Nebencharakteren. Also man fiebert da halt nicht so mit, sondern lässt sich einfach nur von dieser trashigen Action unterhalten. Also von daher finde ich den in dem Sinn schon gut, obwohl er eigentlich nicht gut ist, aber das ist das schöne Trash, der mich unterhält, wo ich mich auch nicht aufrege, dass er unlogisch ist oder so.
Was auch wirklich schöner Trash ist, sind Horoskope, meiner Meinung nach.
Ja.
Ich lese sie vielleicht nicht so, weiß ich nicht, jedes Wochenende, wenn sie erscheinen, aber wenn ich im Wartezimmer sitze beim Arzt, ja, ziehe ich mir das gern mal rein. Ich meine, da gibt es ja eh die ganzen Trash-Kram, Bild der Frau, Royale Woche, so ein Zeug. Und die haben natürlich immer 1A Sternzeichen. Ich lese mir das durch und freue mich und überlege, klingt alles gleich, total random zusammengestückelt. Und trotzdem fange ich an zu überlegen, wie war denn die Woche, wie hörte denn? Und vergleiche dann im Nachhinein, ob das irgendwie stimmt. Aber meistens ist es eh so formuliert, dass es auf alles zutreffen kann. Wie sieht es denn mit euch aus? Lest ihr den Kram oder ignoriert ihr es komplett?
Nein, ich ignoriere es. Bringt aber hier nichts.
Also, du willst nichts über deine Zukunft wissen und ob dein Aszendent, keine Ahnung, sich noch um die eigene Achse dreht oder so?
Sag du Bescheid, sobald irgendwer eine Zeitreisemaschine erfunden hat, dann möchte ich was über meine Zukunft wissen.
Ich lese es auch nicht. Ich stehe nicht morgens auf und gucke in die Zeitung nach dem Horoskop. Wenn ich irgendwo mal ein Horoskop sehe, dann lese ich das gerne so danach, um zu gucken, steht das, was da drin steht, was hätte passieren sollen, ist das auch passiert so ungefähr. Aber ich richte mein Leben absolut nicht danach aus. Ich halte das halt, das ist halt so auch trashige Unterhaltung, aber nichts, was irgendeinen Einfluss auf mein Leben hat. Also wenn in meinem Horoskop steht, setzen Sie heute bloß keinen Fuß vor die Tür, dann ist mir das eigentlich egal.
Aber wenn da steht, es ist optimal für die Liebe, dann musst du dir doch ein Date machen. Also du kannst dir doch auch nicht einen Partner suchen, der nicht zu deinem Sternzeichen passt. Oder zu deinem chinesischen Tierkreiszeichen. Das wäre ganz schön naiv, oder Spritti?
Ja, ich finde es lustig, dann im Nachhinein zu gucken, ob man eigentlich überhaupt zusammen sein darf. Nur wenn man mit jemandem zusammen ist, dann zu gucken, hätten wir überhaupt zusammenkommen dürfen. Aber nein, tja, ich richte das auch gar und nicht aus.
Und wenn ihr zusammen seid, dann wird der Mars sich im dritten Haus schräg umdrehen und irgendwas. Nee, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass man es danach auslegen kann. Allerdings ist es auch wirklich interessant, das durchzulesen und zu gucken, welche Eigenschaften treffen eigentlich auf einen zu, die da genannt werden. Machen wir das nochmal. Spritti, weißt du denn, welches Sternzeichen du hast?
Natürlich, ich bin ein Steinbock.
Wie süß. Dezember bis Januar. Du hast irgendwann im Januar Geburtstag, oder?
Ja.
Okay, der Steinbock, Mann. Ich verlese. Liebe ist für den Steinbock ebenso wichtig wie Essen und Schlafen. Wahrscheinlich wird man schon bei den ersten Begegnungen merken, dass dieser erdhafte, lustbetonte Mann von der Frau erwartet, dass sie sich seinen Wünschen fügt. Seiner Ansicht nach ist jeder tugendhafte Frau eine Dirne in. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite da bin, aber okay. Du bist ein Sinnesmensch. Gibt es hier auch was mit Vernünftiges? Ah, positive Eigenschaften, das ist schon viel besser. Verantwortungsbewusst, produktiv, ehrgeizig, geduldig und fleißig. Na, was sagst du? Trifft all das auf dich zu, Spritti?
Ja.
Perfekte Antwort.
Naja, in bestimmten Teilen von meinem Leben ja und in anderen Teilen absolut überhaupt nicht.
Dann bist du aber auch geizig, kleinlich, pessimistisch, stur und introvertiert, oder?
Zum Teil ja.
Sag das dir.
Ja. Mhm. Introvertiert, geizig, naja. Was soll ich noch sein?
Stur und pessimistisch.
Ja.
Kleinlich.
Ja, nee, manchmal ja.
Ja, ja, ja.
Das sind wieder so Sachen, weil bei allem, wo man so sagen kann, ja, das stimmt schon, manchmal. Und dann sagt ein anderer, ja, siehst du, steht ja auch in deinem Horoskop. Horoskope stimmen.
Ja. Jetzt testen wir mal, ob Knut hatte kürzlich Geburtstag, also ist er Jungfrau. Du bist laut meiner Seite ehrlich, zuverlässig, ordentlich, gründlich, diszipliniert und demütig. Allerdings auch unnahbar, streitlustig, übervorsichtig, prüde, mürrisch und rechthaberisch. Na, was sagst du dazu?
Das gleiche wie Spritti. Jein, es stimmt partiell. Und es stimmt partiell in bestimmten Bereichen meines Lebens. Also ja, einige Verben passen, einige passen nicht. Wie du schon sagst, es ist so zugeschnitten, dass sich jeder drin wiedererkennt.
Ja.
Ist der Apfelkern Knut, das ist ganz schön rechthaberisch. Unbedingt auf seinen Punkt, den er vorher gemacht hat, dass Horoskope sinnlos sind.
Ja, ne? Siehst du, da haben wir es wieder.
Ja, ja.
Na, aber immerhin ist er ehrlich und sagt es.
Und Spritti ist ganz schön kleinlich.
Ja, ich bin übrigens rachsüchtig, eifersüchtig, nachtragend, rücksichtslos, feindselig, besitzergreifend und überkritisch. So als Skorpion.
Naja, das stimmt ja.
Ja. Allerdings bin ich auch hingebungsvoll, entschlossen, zielstrebig, analytisch, ehrgeizig, willensstark, selbstbewusst, tiefgründig und loyal. Stimmt natürlich alles.
Ja, bist uns ja jetzt auch schon einige Folgen lang sehr loyal ergeben.
Oh, Moment mal, demütig stand bei Knut.
Oh.
Ja. Ich glaube, man kann sich da auch viel Spaß mitmachen, aber letztendlich kommt da nicht viel bei raus.
Also ich habe mal jemanden gekannt.
Mhm.
Entschuldigung, er ist gerade. Okay, so, jetzt. Ich habe mal jemanden gekannt, der, also die Mutter von einer Bekannten, die da wirklich teilweise ihr Leben nach ausgerichtet hat, beziehungsweise vorher nachgeguckt hat, was da drin steht und dann den Tag über halt Acht gegeben hat, dass sie sich da dran hält oder sonst sowas. Und das ist mir dann, also so Leute sind mir da schon sehr suspekt. Das ist, ja.
Das wär mir auf Dauer auch zu anstrengend, mein ganzes Leben danach auszurichten.
Das, ja.
Wer weiß, was man da alles beachten muss. Und freunden Sie sich nicht mit dem Sternzeichen XY an und passen Sie auf im Mai, da kommt der Wassermann und irgendwas. Vor allem, weil es irgendwer willkürlich zusammengerätselt hat. Nö.
Ja.
Ist albern. Und wie sieht's aus mit den chinesischen Tierkreiszeichen? Wisst ihr da, welches Tier ihr seid?
Nicht.
Es geht nach Geburtsjahr.
Ich hatte nachgeguckt und war, glaube ich, wir waren, glaube ich, dasselbe.
Ich bin ein Affe. Haha, ich bin prädestiniert, hier zu sein.
Ach ja, und ich bin ein Hahn, genau. Ich wäre gern ein Affe, bin aber ein Hahn.
Haha. So, klicken wir gleich mal an. Kann man das dann schön anklicken. Knut, weißt du denn, was für eins du bist?
Ich wusste es, ich habe es gerade wieder nachgeguckt. 87 war Jahr des Hasen.
Mhm. Naja, erstmal zu Spritti. Menschen, die im Jahr des Hahns geboren sind, sind nachdenkliche und sehr fähige Menschen. Sie neigen dazu, zu viele Aufgaben gleichzeitig übernehmen zu wollen, wie du hast Podcast neben unserem, und sind deshalb oft gestresst und enttäuscht, wenn sie bei einer Aufgabe scheitern. Sie sind oft exzentrisch, hieß es vorher nicht noch introvertiert, ja, und haben Schwierigkeiten, mit anderen Menschen auszukommen, da sie oft zu viel Aggressivität an den Tag legen. Sie sind Einzelgänger und obwohl sie häufig den Ruf eines Abenteurers genießen, sind sie eher ängstlich. Sie passen am besten zu Menschen, die im Jahr des Ochsen, der Schlange oder des Drachen geboren sind. Tja.
Ja.
Trifft wieder so total zu.
Ja, das widerspricht sich auch so ein bisschen.
Ja.
Also ich lege Aggressivität an den Tag. Das passt natürlich auch gut dazu, dass man exzentrisch ist vielleicht. auf der anderen Seite bin ich ängstlich, ne, so ein bisschen zurückhaltend, was natürlich Quatsch ist. Wenn ich aggressiv und exzentrisch auftrete, dann
ja. Aber im ersten Absatz wurdest du noch nachdenklich und sehr fähig genannt.
Ja, und wenn man nachdenklich ist, ist sollte man eigentlich nicht aggressiv sein oder so.
Wenn man zu viel nachdenkt, wird man aggressiv.
Natürlich auch sein.
Du hast Schwierigkeiten, mit anderen auszukommen. Mal gucken, ob du mit den Hasen auskommst. Nicht unbedingt, denn die Hasen, also Knut, passen am besten zu Menschen, die im Jahr der Ziege, des Schweins oder des Hundes geboren sind. Tja. Menschen, die im Jahr des Hasen geboren sind, sind talentiert und ehrgeizig. So wie unser Knut. Sie sind überall beliebt und gute Gesellschafter, weswegen sie oft im Mittelpunkt stehen. Obwohl sie beliebt sind, sind sie eher pessimistisch, unsicher und scheuen vor Veränderung zurück. Sie verlieren selten die Geduld und sind sehr gutmütig. Im Geschäftsleben sind sie jedoch clever und treffen oft aus dem Bauch heraus die richtigen Entscheidungen. Trotzdem sind sie keine Spielernaturen. Hasen sind für ihren Sinn für Kunst bekannt und haben deshalb meistens ein schönes Zuhause.
Gut, nehmen wir mal auseinander. Fangen wir doch mal bei der Kunst an und haben ein schönes Zuhause. Okay, ich bin absolut nicht künstlerisch begabt. Kunst lasse ich immer von irgendwem anders entscheiden, ob es weg kann oder ob es Kunst war. Und meine Wohnung ist sehr pragmatisch eingerichtet.
Was heißt pragmatisch?
Schlicht.
Keine Deko?
Nö.
Aber Gardinen.
Die waren schon drin.
Ah, ja.
Nur zu faul gewesen, sie abzuhängen. Ne?
Naja, wenn der Vorbieter sie da schon hängen lassen hat, dann und sie sind auch gut, kann man sie doch benutzen.
Ja.
Ja, wenn sie nicht irgendwie schrecklich sind und mit Feen bedruckt oder bestickt.
Nö, schlicht war es. Die Vormieter waren alte Menschen.
Tja, du bist pessimistisch, aber beliebt.
Naja, also bei denen, die mich nicht hassen, vielleicht. Könnten aber wenige sein. Weil ich bin halt, ich spreche halt das aus, was ich denke. Und damit kommen die meisten Menschen nicht klar.
Ja.
Deswegen, gute Gesellschafter, überall beliebt, im Mittelpunkt stehend, lass mal. Ich glaube, ich bin da im falschen Jahr geboren.
Wir drei untereinander passen alle nicht so zusammen, ne?
Nee.
Weil bei Apfelkern passt auch am besten zu Affen oder zu Ratten.
Moment mal. Geh gleich gucken. Menschen, die im Jahr des Affen geboren sind, gelten als intelligent, schlau und flexibel. Na klar, doch bin ich natürlich alles. Sie sind sehr erfinderisch und können so meist die meisten Probleme mit Leichtigkeit lösen. Ja. Affen besitzen einen gesunden Menschenverstand und sind sehr wissbegierig. Sie schieben bevorstehende Aufgaben nicht auf die lange Bank, sondern packen sie, wenn möglich, sofort an und sind deshalb auch meist sehr erfolgreiche Menschen. Moment mal, zu diesem auf die lange Bank schieben. Ich bin der König oder die Königin des Prokrastinierens. Das kann ich wirklich hervorragend. Vor allem das Problem ist, ich fange mit einer Aufgabe an und dann habe ich irgendwie einen Day. Hey, du könntest ja jetzt darüber bloggen, Marmelade kochen oder das machen, dies und jenes machen, aufräumen, hinher. Und dann sind mehrere Aufgaben angefangen und ich versuche sie parallel fertig zu kriegen und stelle fest, Effizienz ist anders. Zweifle ich mal an, was da so geschrieben wird. Tja. Und dieses sehr erfolgreich sein führt laut dieser Seite auch dazu, dass man oft als Affe auf andere Menschen herabschaut und zu Überheblichkeit neigt. Am besten passe ich dann zu Menschen, die im Jahr des Affen oder der Ratte geboren sind. War Markus nicht Ratte?
Ach so, nee, das geht ja nach Jahren.
Es geht nach Jahr. 84, war der Jahrgang 84?
Er war auf jeden Fall jünger als ich.
Das ist ja nicht schwer.
Ja, genau.
Das weiß ich sicher. Naja.
Ja, ich glaube auch, da kann man sich viel einbilden, viel hineininterpretieren, sich selbst versuchen wiederzukennen oder auch nicht. Wenn man das will, findet man sich daran wieder und wenn nicht, dann tut man es halt nicht. Allerdings habe ich wirklich mal so ein Büchlein gehabt mit einer Freundin, nachgeschlagen, guckt, passt es auf mich oder nicht, und das war relativ treffend. Wie gesagt, man kann sich's einbilden, aber es war schon ein bisschen komisch.
Ja, ich meine, man kann da drin alles finden, was man will. Und
Ja.
alles so interpretieren, wie man will. Das ist halt, so sind die auch meistens geschrieben. Dass, selbst wenn da was Negatives drin steht, ist es eigentlich nicht so negativ. Ne?
Ja.
Also.
Letztendlich hat das keinen Einfluss aufs Leben. Wenn man halt da liest, du wirst erfolgreich sein und bist positiv gestimmt und überhaupt und daran glaubt, mag es helfen, aber sonst nicht. Und die Brüllaffen-Couch, astrologisch betrachtet, wenn wir als Geburtsdatum den 9.9.2011 setzen, wo Folge 0 bei iTunes erschien, dann ist die Brüllaffen-Couch Jungfrau und zählt zum chinesischen Tierkreiszeichen des Hasen. Genau wie der Knut. Toll, oder? Das heißt, Knut und die Brüllaffen-Couch verstehen sich prima.
Oh.
Die spricht nicht mit mir. Also ich glaube, das ist falsch.
Versuch's nochmal. Muss dich schon ein bisschen anstrengen, damit es mit dem Anbändeln klappt.
Aber wenn wir gerade schon so bei Aberglauben sind, mit Horoskopen, seid ihr so bei anderen Sachen abergläubig? Also zum Beispiel gebt ihr Acht, wenn Freitag der 13. ist? Oder.
Aberglauben, das ist Wissenschaft.
Ich habe gerade mal so für alle, die Angst vor dem Freitag den 13. haben, nachgeguckt. Der nächste Freitag, der 13. ist im nächsten September, also September 2013. Ihr
Nein.
braucht also keine Angst zu haben, so das nächste Jahr über.
Stimmt, das werden wir eh nicht erleben. Die Welt geht doch sowieso Feuer unter.
Umgeht ihr schwarze Katzen, wenn die Straße vor euch überkreuzen? Kreuzen?
Na, ich versuche nicht drüber zu fahren, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, aber ansonsten.
Ach, wieso, das knackt auch noch einmal komisch.
Wow.
Sind die Katzenbesitzer traurig? Nee, die macht anders, wenn sie überfahren wird.
Ich sage, es knackt einmal komisch.
Jetzt hör mal auf. Die Katzenmenschen sind eine große potenzielle Zielgruppe. Die kannst du jetzt nicht alle.
Ich warne Sie ja nur davor, was passiert, wenn Sie Ihre Katzen auf der Straße rumlaufen lassen. Also, liebe Katzenbesitzer, die Katze nicht auf der Straße deponieren.
Tja. Und ansonsten, nö. Auch dieses unter der Leiter durchgehen oder kein Salz verschütten, Finger betrachten bringt Unglück. Nee,
Kerze nicht
Schwachsinn.
als Feuerzeug benutzen.
Echt? Kenne ich nicht.
Stirbt doch ein Seemann oder so.
Außerhalb der Weihnachtszeit Weihnachtslieder singen, da stirbt auch jemand.
Alle Jahre wieder.
Spritti, nein!
Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn so eine relativ doch einigermaßen bekannte Band ein Weihnachtslied aufnimmt und das auf einer CD veröffentlicht, die nicht zu Weihnachten rauskommt?
Ja, dann löst die Band sich demnächst auf oder die Bandmitglieder werden erschossen, überfahren, deren Katze wird mindestens überfahren, die Frau ungewollt schwanger, na, sowas.
Naja, die Band ist noch da. Das passt also schon mal nicht. Aber wenn dann jemand stirbt, wie viele Leute sterben dann, weil das ganz viele Leute anhören?
Nee, ich glaube, das trifft nur den, der das singt. Also nicht der stirbt, sondern jemand in der Familie. Keine Ahnung.
Es gibt eh nur ein vernünftiges Weihnachtslied.
Das da wäre?
Last Christmas.
Nein! Spritti, nicht!
Doch, natürlich.
Tja, Spritti, ich würde aufpassen auf die Familie.
Vor allem, wir kennen Spritti doch auch. Oh, oh. Das hast du doch mit Absicht gemacht.
Die Brille auf dem Couch. In Zukunft nur noch alleine. Mit mir.
Super.
Gut, also liebe Kollegen vom BKA, Sie haben es gerade alle gehört, Spritti möchte uns umbringen. Mit Weihnachtsliedern.
Ja. Moment. Wenn das so einfach wäre.
Ja, ja.
Wäre der perfekte Mord. Durch Weihnachtslieder entsorgt.
Also nee, ich bin eigentlich auch nicht abergläubig. Also vielleicht so Sachen wie Glücksbringer oder sowas.
Kleeblätter suchst du also?
Ein bisschen. Nee, aber so keine Ahnung. Ich hatte früher mal in der Schule so einen kleinen Mini-Teddybären geschenkt bekommen als Glücksbringer und den hatte ich dann immer dabei, wenn es drauf ankam.
Oh, ja. Süß. Also ich hatte irgendwie immer so einen Halbedelstein von meiner Mutti dabei. Und zur mündlichen Geografieprüfung hat mir die Lehrerin eine Muschel gegeben, die sie irgendwo aufgesammelt hat und meinte, hier, total der Glücksbringer. Ja. Und dann habe ich in meine Hosentasche gesteckt und mich draufgesetzt während der Prüfungsvorbereitung. Oh. Und das war nicht so toll. Ich habe sie die Prüfung aber trotzdem bestanden. Ja.
Ja, das wird dann natürlich auch das Prinzip von Glücksbringern ad absurdum.
Ich habe sie ja nur umformatiert. Da war sie noch immer.
Und wie wurdet ihr da so in der Schule angesprochen? Mit liebe Schüler oder liebe Schülerinnen und Schüler? Oder liebe SchülerInnen?
Werte Anwesende. Fertig.
Oh, da werden wir ja gleich wieder erschlagen, wenn man sowas laut sagt.
Denn?
Das heißt mindestens werte Anwesende und Anwesendinnen. Oder so.
Da würde ich mir echt verarscht vorkommen. Ja, ich bin eine Frau und ja, ich weiß, man kann mich mit weiblichen Silben ansprechen, aber man muss es nicht übertreiben. Finde ich.
Mir ist es eigentlich egal. Ich finde nur, die sollten sich mal einig werden und mir dann möglichst mitteilen, wie das zu passieren hat. Ich akzeptiere alles, also auch diese auch im Schriftlichen, auch diese Unterstrichmethode, da dieses, ne, wisst ihr, hier.
Ja, es ist so albern, es sieht so bescheuert aus.
Ja, aber das ist mir völlig egal, die sollen sich einigen, ausdiskutieren und mir mitteilen. Ich akzeptiere alles. Was ich nur hasse, ist die Unsicherheit. Schreibe ich jetzt irgendwas oder so und diskriminiere ich dadurch einen bestimmten Anteil? Von daher, mir ist nämlich diese ganze Diskussion völlig egal. Vielleicht liegt es halt auch drauf dran, dass ich halt ein Mann bin und keine Frau. Aber ich habe da kein Problem mit. Ich beuge mich allem. Man soll mir nur mitteilen, wie ich es machen soll. Das, also mich stört nicht, wie ich Leute dann anreden muss, sondern mich stört nur, dass es mir nicht einfach gesagt wird, wie ich es machen soll.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben eine Frau bin und das nicht blöd wirkt, wenn ich die Frauen nicht mit innen irgendwas anspreche. Aber wirklich Unsicherheit oder so habe ich da nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst kein Problem damit habe, unter einem generischen Maskulinum einfach erfasst zu werden. Weil ehrlich gesagt, ich finde es albern, sich darüber aufzureden. Liebe Schüler und SchülerInnen, ja, kann man sagen, ist okay, aber liebe Schüler reicht. Ich weiß doch, ich dazu gehöre dann, in dem Fall. Am schönsten ist natürlich so ein Fail, liebe Schüler, Schüler, Unterstrich in und Schüler. Dann hätten wir es ja wieder doppelt mit dem männlichen. Auch alle schon gehabt.
Ja, genauso schön ist doch auch, wenn du dir extra die Mühe machst und beide Geschlechter ansprechen möchtest und dann bei der Ansprache einfach mal stumpf failst, weil du deine Ansprache schnell fertig haben willst und dann sowas dabei rauskommt wie, liebe Kameraden und Kameraden, what the fuck? Danke, spar dir den zweiten Teil, dann lass es einfach. Siehst du, dass du fertig wirst und hör auf zu reden.
Tja. Nö, stört mich nicht. Ich finde, wie gesagt, man kann sich darüber ohne Ende künstlich aufregen und ganz viel Wert drauf legen, aber letztendlich kommt es nicht auf die Bezeichnung drauf an, sondern eher, also die Bezeichnung, dass nicht die Frau extra genannt wird, spricht für mich nicht für Ungerechtigkeit. Die Frage ist dann eher, wie wird es denn mit dem Rest gehandhabt? Zum Beispiel bei irgendwelchen Besetzungen von Ämtern und bei der Abstimmung.
Das ist halt auch so ein bisschen,
viel wichtiger.
Das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich damit habe. Ich bin nämlich auch im Prinzip, denke ich mir, kürzer ist einfacher, ist besser. Und eigentlich wäre es mir doch scheißegal, wie die Anrede ist. Da kommt es doch überhaupt nicht drauf an. Es kommt dann halt drauf an, ob derjenige, wenn es ein Entscheidungsträger ist, der diese Anrede macht, ob der in seinen Handlungen später da Gleichberechtigung oder sowas macht.
Ja. Die Rede wurde vorhin vorgeschrieben.
Ja, aber ich finde halt, diese Anrede ist doch sowas von unwichtig. Und die Diskussion darum, wie man sowas nennen muss oder dass sich Leute drüber aufregen, wenn da irgendwas in der falschen Reihenfolge oder falsch gemacht wurde, das ist mir so egal. Ich traue mich das halt nicht so zu sagen, weil ich bin ja hier vom starken Geschlecht.
Hey, nicht, du bist mit dem kaputten Chromosom jetzt mal ganz ruhig.
Was nicht unterdrückt wird oder was dominant ist oder wie auch immer. Aber im Prinzip wäre mir das doch total egal eigentlich. Also wenn da jetzt jemand sagen würde, liebe SchülerInnen oder sonst sowas, das wäre mir ja auch egal. Also.
Na, es würde sich im ersten Moment komisch anhören, weil man kennt es nicht, aber wen interessiert's?
Ja, und so ist es ja auch bei vielen, wo sich dann später drüber aufgeregt wird oder so, sagen das halt einfach aus Gewohnheit.
Ja, also, ich habe mich da nie wirklich drüber aufgeregt.
Man sieht es halt immer mehr und an immer mehr Stellen, dass es eben geändert werden muss. Also zum Beispiel, als ich meinen Grundlehrgang von der Feuerwehr gemacht habe, hieß das Ganze noch Feuerwehrmann. Später wurde es geändert auf Feuerwehrmitglied.
Feuerwehrmännchen, Männchen und Feuerwehrfrauen.
Nein, Mitglied war dann scheinbar neutral genug, weil kam nicht mehr Mann vor und das musste dann auch nicht nochmal mit einem Innen versehen werden.
Absolut albern. Absolut albern. Und demnächst bei, sagen wir mal, der Pille, Sachen, die nur für die Frauen sind, liebe Kundinnen und Kunden. Schön. Nö. Schwachsinn.
Naja, bei Dingen, die nur für die Frau sind, kannst du dir die Kunden dann auch einfach schenken und kannst es wieder kurz halten. Falls einfach mir der Typ das Rezept einlösen geht, scheiß drauf.
Tja. Nö, ich find's albern.
Ja, ich auch wenn ich dafür jetzt gleich wieder Schläge kriege, aber schlacht mich ruhig. Kann ich ab.
Geht nicht.
Ich musste ja immer.
Das ist immer noch die Sache.
Ich muss ja immer an dieses hier Lübcke-Zitat denken. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger.
Das ist wirklich nicht schön.
Was ja nicht belegt ist, aber es wird ihm ja zugeschrieben, wo es dafür keinen Beweis gibt. Oh,
Political Correctness in ihrer besten Form.
Ja. Wie cool goes it loose? Der war das.
Ja. Wie sagt ihr denn dann zu den entsprechenden Gruppen? Neger wirst du sie ja bestimmt nicht nennen.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Wo man dann, wo das mir eigentlich viel zu blöd ist. Wo man mir auch einfach sagen soll, wie was ich sagen soll, und dann sage ich es. Mich stört da diese Unsicherheit oder dass man nicht weiß, wie man da, ne, dass da nichts genau festgelegt ist. Ich finde es dann zum Beispiel albern, wenn irgendwelche Leute hier sagen, auf einmal von Afroamerikanern reden, wo ich dann sage, hallo, wenn dann doch Afro-Europäer.
Nee, da weiß ich auch immer nicht, was soll ich denn dazu sagen? Neger bestimmt nicht, Neger erst recht nicht. Das macht man nicht.
Na komm, jetzt bring noch die dritte, Jetzt bringe ich noch die dritte Form, die noch ein bisschen schlimmer ist. Dann haben wir sie alle.
Mehrfach. Wie heißt es immer? Stark pigmentierte Mitmenschen? Nee, das wirst du aber nicht meinen.
Nee, ich meine was mit K anfängt.
Nee, ich komme echt nicht drauf. Solche bösen Sachen kenne ich wahrscheinlich gar nicht.
Lernt man in Filmen, das kennst du ja auch nicht. Ich glaube, so der letzte Stand, den ich habe, ist, dass man sie einfach dunkelhäutige Mitmenschen nennt. Wobei kann natürlich auch schon wieder falsch sein und beleidigend und keine Ahnung. Das Schöne ist, wenn ich mit den Leuten zu tun habe, habe ich meist mit einzelnen von ihnen zu tun. Und dann tut es auch ein einfaches Moin.
Ja.
Ich glaube, sie Schwarze zu nennen ist auch einfach relativ verbreitet.
Ja. Das ist alles so.
Übertrieben.
Mich ärgert das halt, dass es nicht so eine bestimmte Definition gibt. So wird das halt jetzt genannt. So ist es politisch korrekt. Und da stört sich fast niemand dran. Und wenn man mir dann sagt, so musst du das sagen, dann finde ich das einfacher. Das ist halt einfach jetzt, wenn du so von so einer Situation stehst, ganz ehrlich, also ich habe jetzt nie eine Gruppe von Schwarzhäutigen angesprochen, glaube ich. Aber wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, würde ich erstmal stehen, dann überlegen, was muss ich denn jetzt sagen? Weil ich finde dann nichts. Also umgekehrt, wenn man mich jetzt weißer oder minimal pigmentierter oder sonst irgendwie nennen würde, mir wäre das halt alles egal, weißt du, so im Prinzip. Von daher.
Minimal pigmentiert, herrlich, das habe ich auch noch nicht gehört. Wie minimal pigmentierte. Ja.
Ich bin halt einfach. Also mich stört diese Unsicherheit.
Ja.
Wenn man irgendwie später so eine Art Leitfaden hätte, das finde ich sehr gut. Das ist jetzt eine Aufforderung an alle Beauftragten der Political Correctness und sonst irgendwie, sich mal zu einigen und mir bitte einen Leitfaden zur Verfügung zu stellen für sämtliche Anreden.
Einfach so eine Liste schicken per Mail, diesmal nicht wie die Beschwerden an genau. Connor at Brüll auf dem Couch, sondern direkt
ja, an Spritty. Uns. Oder auf dem Couch. Die hätte ich schon gern selbst.
Ja. Bei Asiaten ist das nicht so das Problem. Ich meine, man nennt sie Asiaten und fertig. Obwohl, da kann man auch mächtig das Fettnäpfchen treffen, wenn es, weiß ich nicht, Japaner sind und man sagt, hey, das sind ja Chinesen.
Ach, schön ist auch immer die Aktion, du hast irgendwo einen Text mit fernöstlichen Schriftzeichen. Weiß, dass eine chinesische Mitarbeiterin in deiner Firma arbeitet. Also ich wusste bei ihr wirklich, dass sie aus China kommt. Dachte mir so, japanische Zeichen sind's nett. Na, mal gucken, vielleicht kann sie wieder lesen. Legt ihr den Kram dahin und fragte sie, ob sie mir das übersetzen könnte. Sie guckte mich dann auch leicht verärgert an und erklärte mir erstmal, dass ich ihr da gerade kein Chinesisch, sondern Koreanisch hingelegt habe. Meine Reaktion war auch nur, ja. Diese komischen Strichhaufen sind also koreanisch und nicht chinesisch. Okay.
Ich glaube, in The Shield gibt es da so eine schöne Serie. Da soll irgendjemand verhört werden, der nur koreanisch oder so spricht. Mhm. Und dann kommt eine asiatisch aussehende Polizistin vorbei und der Kommissar sagt dann, keine Ahnung, hier, Cheng, übersetz mal. Ich spreche kein Koreanisch.
Ja,
wieso? Wo kommst du denn her? Aus Queens.
Ja, das kenne ich sogar. Ich habe angefangen, die Serie zu sehen.
Ja.
Und Spritti, du bist nicht ganz unschuldig.
Ja, sehr gut.
Ja, was du wieder machst.
Ja. Also, wenn man so einen Leitfaden hätte, das fände ich gut. Mich stört einfach diese Unsicherheit. Weil ich dann jedes Mal, wenn ich überlegen muss, wie ich jemand anspreche, weiß ich nicht, genau wie wenn ich halt irgend so ein Schreiben mache und überlege, wie mache ich jetzt diese Anrede, wer könnte sich davon beleidigt sein, wie ist es eigentlich richtig? Das ist das, was mich daran so nervt.
Wie würdest du denn genannt werden wollen? Weißer? Bestimmt nicht.
Ach, im Umkehrschluss. Ja, ja, ist halt die Frage. Ich meine, das Optimale wäre halt, wenn man das überhaupt nicht mehr, ne? Also.
Du meinst, wenn wir so uns genpoolmäßig so weit zusammenpassen, dass wir alle die mittelmäßig braun sind und dann
nein,
ist keine Abgrenzung mehr nötig?
Aber wenn es egal wäre. Also, wenn ich jetzt, ja, nicht die, einfach, wenn es Usus wäre, jemand ganz normal anzusprechen mit, was weiß ich, liebe
mit
Schülerinnen und Schüler und nicht liebe schwarze Schülerinnen und Schüler, so ungefähr.
Du meinst, dass man sie nicht nach dem Äußeren, also der Herkunft abgrenzt, sondern sagt, Hallo Maria oder wie auch immer.
Ja, so ungefähr.
Oder nach dem, was sie sind, also werte Frau Lehrerin.
Ja.
Oder so. Ach, bei dem Ansprechen, ich frage mich auch immer bei irgendwelchen förmlichen Briefen, wie förmlich muss es denn sein? Sehr geehrte Frau XY oder?
Ich schreibe immer sehr geehrte. Sehr geehrte Damen
und Herren, auch.
Sehr geehrte.
Sonst eine Variante oder ist immer noch Werte. Werte irgendwas.
Ich denke mir halt immer im Zweifelsfall immer eine Spur zu groß ansetzen, weil darüber wundert sich der Angeschriebene höchstens. Der ist halt ein bisschen verwundert, wenn er es nicht gewohnt ist, mit sehr geehrter angeschrieben zu werden. Aber immer noch besser, als wenn man eine zu niedrige Form der Anrede nimmt, weil da ist er nämlich dann in der Regel eingeschnappt.
Ja, sehe ich auch so. Ist ganz praktisch.
Schöner Effekt ist in dem Punkt immer, wenn du mit dem kompletten Projektteam, also den Projektleitern, den Grafikern etc., alle sind per Du, und dann kommt ein anderer Projektmanager als Ersatz rein, weil ein Projektmanager aus beruflichen Gründen raus ist. Und der fängt dann plötzlich an, das Projektteam zu siezen, während sich alle anderen weiterhin duzen.
Was ich ja ungewohnt finde, wenn die sich in so Geschäften oder es gibt ja auch Betriebe, wo man sich siezt, aber mit Vornamen anspricht oder so. Oder umgekehrt duzt, aber mit Nachnamen. Also so, hier du, Frau Müller.
Das ist ja mal eine seltsame Kombination, das kenne ich so nicht.
Ja, zum Beispiel bei dem Aldi hier bei mir um die Ecke. Reden die irgendwie so. Hier, oder beim Rewe, keine Ahnung, irgendein Supermarkt war das.
Ja,
da ist das wohl die normale Anrede so. Du Frau so und so oder du Herr so und so. Und das finde ich total merkwürdig.
Das ist komisch. Das hatten wir ja schon mal in der Folge, dass Knut gewohnt ist, alle schön zu duzen und ich das so gar nicht kenne. Auch absolut seltsam, wenn ich eine Verkäuferin bei Edeka an der Kasse sieze, dann kommt sie und fängt mich an zu duzen. Hallo? Nö. Also, wenn, dann beide auf einer Ebene.
Ja.
Das ist dann schon irgendwie eine leichte Beleidigung.
Ja.
Das muss ihr vielleicht nicht mal bewusst gewesen sein. Aber ich hab's gemerkt. Und wie wir ja auch schon wissen, dank des Podcasts, ich merke mir das.
War Spritti nicht der kleinliche und nachtragende?
Stimmt, ich bin ja nur irgendwie feindselig und misstrauisch und was war da alles noch?
Hab's schon wieder vergessen.
Oh Mann, wie soll denn das was werden? Du musst auf dein Horoskop hören, Spritti.
Ja.
Ach, Mann.
Apropos hören.
Ah, ich bin rachsüchtig, eifersüchtig, nachtragend, rücksichtslos, feindselig, besitzergreifend und überkritisch. So, jetzt wisst ihr das.
So.
Ja, überkritisch hast du dann jetzt gerade mal bestätigt, indem du es nochmal nachgeguckt hast.
Pah! Ja. Ich bin auch nachtragend, das merke ich mir.
Ja, das ist mir klar, kann ich mit umgehen.
Ja. Wollen wir aufhören?
Genau, sonst sind die Hörer bzw. ein Hörer wieder nachtragend und erzählen uns, dass wir viel zu lange gemacht haben.
Welche Ach, meinst Hörer?
Du diesen Kona, der Barber?
Nee, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das buchstabieren sollte. Wir können ihn ja mal fragen, ob er uns ein Tondokument einschickt, in dem er seinen Namen ausspricht.
Ja. Naja, aber es ist jetzt auch so ungewohnt, es ist nur so früh fertig, aber Vielleicht auch mal ganz angenehm für die Hörer, wieder eine kürzere Folge zu haben.
Ja, schließlich müssen sie noch die ganzen anderen nachhören. Vor allem die epische 50.
Ja. Dann bis zu Folge 52. Auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und tschüss.
Tschüss.